Wir befinden uns in einer kurzen Serie, die wir genannt haben, die Gnadenlehren im Johannesevangelium. Die Gnadenlehren, sie bezeichnen ja diese biblischen Lehren von Gottes souveränem und mächtigen Wirken in Bezug auf die Errettung von Menschen. Die Erlösung von Menschen ist kein Verdienst, es ist kein Werk von Menschen, sondern die Bibel spricht ausdrücklich davon, dass es der Gnade Gottes zugeschrieben wird. Das widerspricht aber seit jeher dem Selbstverständnis und dem Selbstbild der Menschen. Wir wollen uns selber etwas erarbeiten. Wir wollen am Ende sagen, das habe ich gut gemacht. Ich habe mir das verdient. Nun, die Bibel, sie sagt eindeutig, wir haben keinen Grund zum Ruhm. In der Errettung von Menschen, bei rettender Buße und Glaube und Frieden mit Gott, hat der Mensch nichts zu rühmen. Dabei fühlen wir uns so gerne selbstbestimmt und selbstbewusst und frei. Und vieles in unserem Leben zielt darauf ab, auch das zu stärken. Doch das biblische Menschenbild ist ein anderes. Martin Luther, er nennt das ganze Johannesevangelium einen Hammer gegen den freien Willen des Menschen. Ein Hammer gegen den freien Willen des Menschen. Und tatsächlich, wir konnten schon in bereits drei Predigten wichtige Lehren der Gnade ganz eindeutig im Johannesevangelium finden, dass jede andere Annahme wie einen Hammer zerschlägt. In den letzten Predigten haben wir als erstes herausgefunden, dass Jesus den Menschen als geistlich völlig verdorben beurteilt. Im Johannesevangelium lesen wir davon, dass der Mensch geistlich taub und blind für die Wahrheit Gottes ist und er Gott selbst überhaupt nicht erkennt und sowohl in seinen Empfindungen als auch in seinem Willen völlig dem Bösen und nicht dem Guten zugetan ist. Man kann also nichts von Seiten des Menschen erwarten, der so geistig völlig verdorben ist. Doch im Johannesevangelium finden wir auch zweitens die Ursache, warum dennoch Menschen gerettet werden können. Woran liegt das? Jesus lehrt ausdrücklich, es ist die gnädige Erwählung von Gott dem Vater. Da fängt alles an. Gott der Vater hat dem Sohn Menschen gegeben. Er hat Menschen erwählt und sie seinem Sohn Jesus Christus gegeben. Dann haben wir drittens das Mittel, durch welches die erwählten Menschen gerettet werden. Nämlich die bestimmte persönliche Sühnung in Gott, dem Sohn Jesus Christus. Jesus hat sein Leben als stellvertretendes Strafopfer hingegeben. Und das ist diese Sühnung, durch die Menschen errettet werden können. Durch die Schuld von Menschen, die geistig tot sind, unfähig zu irgendetwas Gutem, dass sie beglichen werden kann und sie Frieden mit Gott haben. Er hat sein Leben gegeben zur Vergebung von Sünden. Wir haben also erfahren, der Mensch ist völlig unfähig, aber Gott, der Vater, hat in der Ewigkeit Menschen erwählt und sie in der Zeit dem Sohn gegeben und er hat sein Leben als Sühnopfer für sie gegeben, ein für allemal. Doch wie gelangt diese Rettung? Also wir haben die Erwählung und die Sühne, die Erwählung des Vaters und die Sühne des Sohnes. Es sind beides Dinge, die absolut wichtig sind für die Errettung von Menschen, aber sie sind beides Dinge, die außerhalb von uns geschehen. Ja, wir haben Gott den Vater nicht erstmal überreden müssen, uns zu erwählen. Wir haben nicht dafür gesorgt, dass Jesus für uns als Sühnopfer eintritt. Wir haben ihn damals nicht ans Kreuz geschlagen. Wie kommt das, was dort geschehen ist, die Erwählung und die Sühne, wie kommt das in unser Leben? Wie hat das einen Bezug zu unserem Leben? Wie wird das persönlich für uns? Nun, wir erfahren und das ist die Predigt, das Thema der heutigen Predigt, wir erfahren, dass die Gnade Gottes wirksam ist und völlig erneuert. Und hier ist es nicht nur etwas, was außerhalb von uns geschieht, sondern etwas, was in uns geschieht. Eine Gnade, die völlig erneuert. Nicht nur eine Gnade, die erwählt, nicht nur eine Gnade, die sühnt, sondern die in dem Menschen erneuert. Wen Gott, der Vater, erwählt hat, für den Gott, der Sohn, gestorben ist, den macht Gott, der Geist, lebendig und verwandelt sein Leben. Ihr habt sicherlich schon einmal einen Schmetterling gesehen. Der Schmetterling ist ein ganz beeindruckendes Tier. Er ist farbenfroh, er ist schön anzusehen, er ist elegant im Flug, nützlich im Bestäuben von Pflanzen und doch das mit Abstand beeindruckendste am Schmetterling ist seine Verwandlung. Ihr habt das sicherlich schon mal irgendwie in einem Buch gesehen oder so, ja, da ist dann am Anfang so eine Raupe, die wird immer dicker und die frisst die ganze Zeit Blätter und irgendwann verpuppt sie sich in so ein Gehäuse, ein Kokon, und nach einiger Zeit kommt ein Schmetterling heraus. Nun, ich dachte bisher eigentlich immer, oder lange Zeit zumindest, dachte ich, der Schmetterling ist sozusagen eine etwas abgespeckte Raupe mit Flügeln dran. Also, dass in diesem Kokon einfach die Raupe irgendwie abnimmt und ganz dünn wird, wie so ein dünner Strich, aus dem Rest wird dann irgendwie werden die Flügel. Also der Schmetterling ist mehr oder weniger so eine Raupe mit Flügeln dran. Dabei passiert in diesem Kokon etwas ganz Erstaunliches, etwas ganz Bemerkenswertes. Die Raupe, sie löst sich vollkommen auf. In diesem Kokon, da wachsen nicht einfach nur Flügel an die Raupe. Die Raupe löst sich vollkommen auf. Es wird so eine Art Raupenbrei in diesem Kokon. Und aus dieser Suppe entstehen erst wieder ganz neue Organe. Das heißt, es entsteht in diesem Kokon ein neues Lebewesen. Man nennt ja diese Verwandlung von einem Larvenstatus zu einem ausgereiften Tier, das nennen wir Metamorphose, kommt aus dem Griechischen und heißt Umgestaltung oder Verwandlung. Nun, unter dieser Metamorphose gibt es unterschiedliche Arten der Metamorphose. Und bei dem Schmetterling nennt man das Holometabolie. Holo, auch griechisch, holo bedeutet vollständig, ganz, und Metabolie heißt Umwerfung. Also hier ist nicht etwas, wo es so Schritt für Schritt aus einer Raupe wird immer mehr wie so eine Art Evolutionsprozess ein Schmetterling. Ja, dass er irgendwie, die Raupe wird immer dünner und die Flügel werden immer größer, sondern hier geschieht eine vollständige Umwerfung, eine vollständige Verwandlung und es entsteht tatsächlich ein neues Lebewesen, das auch völlig anders ist. Es hat einen ganz anderen Lebensraum. Ja, also ein Schmetterling, der fliegt umher, der geht auf Blüten und so weiter und so fort und eine Raupe, die krabbelt halt über die Blätter oder über den Boden. Sie haben ganz neue, andere Nahrungsmittel. Eine Raupe, sie frisst Blätter. Haben Sie schon mal einen Schmetterling gesehen, der Blätter frisst? Nein, er geht an Blüten und ernährt sich von Pollen und von Nektar. Es ist beeindruckend, es gehört eines zu den größten Wundern der Natur, diese völlige Umwerfung, diese völlige Erneuerung von einer Raupe zum Schmetterling. Und ich glaube, es gibt kaum ein besseres Beispiel für die geistliche Erneuerung, von der die Bibel spricht. Das, was bei den Schmetterlingen Holometabolie heißt, das nennt die Bibel Bekehrung oder Wiedergeburt. neue Geburt. Hier wird etwas komplett und schlagartig umgeworfen und verwandelt und erneuert. Und auch wie bei einem Schmetterling, bei so einem Kokon, das wird erstmal, ist nicht erstmal äußerlich sichtbar, sondern inwendig. Also ich spreche nicht davon, dass jemand, der sich bekehrt, plötzlich ganz anders aussieht oder so, aber innerlich wird hier etwas völlig erneuert, wird hier etwas völlig verändert. Eine geistliche neue Kreatur. Und das wollen wir uns anhand von zwei Punkten im Johannesevangelium mal anschauen. Der erste Punkt, den das Johannesevangelium lehrt in Bezug auf die Bekehrung von Menschen, ist: Gott erneuert gnädig. Gott erneuert gnädig. Wer von euch würde sagen, also die Raupe, sie trifft irgendwann die Entscheidung, ich verflüssige mich jetzt einmal und dann in diesem flüssigen Zustand, so als Raupensuppe, entscheidet sich die Raupe, sich wieder zu einem Schmetterling zusammenzubauen. Nun, das ist natürlich völlig unlogisch. Wenn die Raupe so völlig aufgelöst ist, dann wundert man sich, wie kann es denn dazu kommen, dass aus dieser Suppe wieder eine neue Kreatur wird? Nun, die Biologen würden sagen, ja, das macht die Natur so. Nun, als Gläubige wissen wir, es macht der, der die Natur geschaffen hat, der alle Dinge geschaffen hat, der lebendige Gott. Und er ist es auch, der geistlich neues Leben schafft. Es ist nicht so ein langsamer Prozess, dass ein Mensch immer mehr erkennt und dann eins und eins zusammenfügt und so langsam wird irgendwie ein alter Mensch so abgebaut und der neue Mensch wird so langsam aufgebaut und dann ist man plötzlich wiedergeboren, sondern Gott tut etwas. Gott schafft etwas. Es ist Gottes Werk. Er schafft neues Leben. Das gilt nicht nur für Schmetterlinge, es gilt auch für den geistlichen Menschen. Und einen beeindruckenden Text, den haben wir uns auch schon einmal in dieser Serie angeschaut, ist in Johannes 1. Johannes 1, Vers 11. Hier heißt es: Er, das meint Jesus Christus, er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also es geht hier darum, wie kann ein Mensch ein Kind Gottes werden? Und das ist eine andere Bezeichnung für, wie kann ein Mensch gerettet werden? Wie kann ein Mensch Gemeinschaft mit Gott haben? Wie kann ein Mensch zur Familie Gottes gehören? Frieden mit Gott gewinnen? Nun, erst einmal sehen wir hier, so viele in Aufnahmen. Es gilt für alle, die glauben. Es gilt für alle, die Christus vertrauen. Es gilt für alle, die zu Jesus kommen und sagen: Wir glauben an dich, wir glauben an die Sühnung, die du gewirkt hast. Doch von den meisten gilt, dass die Seinen nahmen ihn nicht an. Also es gibt einen großen Teil von Menschen, die sagen, sie nehmen Christus nicht an, aber jeder, der ihn annimmt, der darf ein Kind Gottes sein. Der hat das Recht, Kind Gottes zu sein. Nun, wie kommt es denn dazu? Wie kommt es denn dazu, dass hier diese Unterscheidung ist? Sind sie klüger? Sind sie stärker? Nun, hier heißt es, in Vers 13 wird es ganz genau erklärt: Nicht aus Geblüt. Geblüt ist der Plural von Blut. Wir verwenden das nicht so häufig. Wir sagen einfach mehrere Liter Blut oder sowas, aber geblüht ist einfach das Plural von Blut. Das heißt, die Tatsache, dass jemand glaubt, dass jemand ein Kind Gottes wird, liegt nicht am Blut, das heißt nicht an der Abstammung. Weil ich christliche Eltern habe, bin ich natürlich auch Christ und damit auch ein Kind Gottes. Nee, Johannes sagt, unmöglich. Es kommt nicht aus dem Blut, es kommt nicht aus der Blutslinie, es ist nicht am Geblüt. Auch nicht aus dem Willen des Fleisches. Das bedeutet, es liegt nicht an guten Werken, dass jemand einfach in seiner Kraft, in seinem Fleisch so viel Überzeugungskraft und so viel Willenskraft aufbringen kann, um Gutes zu leisten, um etwas zu verdienen und das dann diese Gotteskindschaft zu erwerben. Johannes schreibt, nicht aus dem Willen des Fleisches. Und auch nicht aus dem Willen des Mannes. Das bedeutet, selbst da, wo die Kraft vielleicht nicht ausreicht, das Fleisch vielleicht zu schwach ist, aber vielleicht ist eine Sehnsucht da, ist einfach dieser gute Wille da. Ich möchte gerne zu Jesus gehören. Ich möchte mich entscheiden für ein Leben mit Jesus. Johannes sagt, oh, so viele ihn aber aufnahmen, haben es nicht getan aufgrund des Willens des Mannes. Es war nicht menschlicher Wille, es war nicht menschliche Entscheidungskraft, die jemanden zum Kind Gottes gemacht hat. Es war nicht das, was das Unterscheidungsmerkmal war zwischen denen, die ihn nicht aufnahmen und denen, die ihn aufnahmen. Und wenn man das so liest und er geht das so kategorisch durch, dann denkt man, hä, aber was ist es denn jetzt? Was bleibt denn noch übrig? Johannes schreibt, sondern die aus Gott geboren sind. Ein beeindruckender Vers. Er macht alle menschlichen Verdienst zunichte. Alles, worauf Menschen irgendwie sich selber auf die Schulter klopfen könnten oder einfach sagen können, ja, das hab ich vielleicht meinem Großvater zu verdanken oder ich habe das meiner eigenen Kraft zu verdanken oder zumindest meinem guten Willen. Alles nichts, sondern die aus Gott geboren sind. Hier ist im Johannesevangelium die erste Rede von der Wiedergeburt. Die Tatsache, dass Menschen Jesus aufnehmen, liegt an der Wiedergeburt, liegt an dem neuen Leben, das Gott geschaffen hat. Häufig denkt der Mensch andersherum. Er denkt, wenn ich mich für den Glauben entscheide, werde ich wiedergeboren. Johannes sagt, nein. Jeder, der Jesus aufnimmt, jeder, der glaubt, der tut es, weil er wiedergeboren wurde. Die Geburt aus Gott kommt vor der Annahme Christi. Der Glaube des Menschen ist eine Folge des Gnadenwirkens Gottes im Menschen. Und das finden wir dann auch in diesem Paradestelle Johannes 3. Ich lese mal ab Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Vor ein paar Wochen hatten wir schon mal diese Stelle ein bisschen genauer betrachtet. Doch was für unser Thema hier wichtig ist, Jesus sagt ganz eindeutig, der Mensch kann nicht. Er kann das Reich Gottes nicht sehen, er kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was nichts anderes bedeutet als, er kann nicht aus sich selbst ein Kind Gottes werden. Es liegt nicht an der Kraft des Menschen. Es liegt nicht am Verstand des Menschen. Notwendig ist, Und das sagt Jesus hier dem Nikodemus so ganz klipp und klar, eine neue Geburt. Eine neue Geburt. Die Bekehrung zu einem Gotteskind ist kein Verdienst, sondern eine neue Geburt, ein geistlich neues Leben ist notwendig. Nun, wie geschieht das? Jesus gebraucht hier zwei Bilder. Wasser und Wind. Wasser und Wind. Im Griechischen wie auch im Hebräischen ist Wind und Geist übrigens das gleiche Wort. Ja, deswegen, Jesus spielt hier auch ein bisschen mit diesen Worten. Immer wenn hier Wind oder Geist in diesem Text vorkommt, dann ist es das gleiche Wort. Also, er sagt im Grunde, er muss aus Wasser und Wind geboren werden. Oder aus Wasser und Geist. Das ist hier ganz bewusst diese Doppeldeutigkeit. Worum geht es? Wasser ist ein Bild für Reinigung. Bei der Wiedergeburt wird etwas fortgewaschen und rein gemacht. Hier wird tatsächlich etwas verändert. Ja, wenn jemand sich völlig im Schlamm eingesuhlt hat und er wird sauber gemacht, dann denkt man, oh, du siehst völlig anders aus. Hier wird etwas sauber gemacht, gereinigt. Hier tritt eine Wirkung ein. Der innere Mensch, die Seele des Menschen wird gewaschen. Und der Wind ist ein Bild für eine unkontrollierbare Naturgewalt. Wir hatten das jetzt in den letzten Wochen. Da waren Hurrikane, sowohl in USA, die großen Schaden angerichtet haben in der Karibik, auch hier in Deutschland in etwas abgemilderter Form, aber Sturmwinde, die eine große Kraft hatten, Bäume umgerissen haben. Sogar hier unten haben wir gesehen, ist ein Baum völlig abgerissen worden von dem Wind. Und Wind ist ein Zeichen dafür, das ist unkontrollierbar. Wir Menschen, wir können vielleicht irgendwie ein paar Tage vorher schon sagen, oh ja, da braut sich was zusammen. Aber keine Wissenschaftler der Welt können verhindern, dass der Sturm dort lang geht, wo er lang geht. Man kann nur versuchen, sich irgendwie zu rüsten, irgendwie alles festzubinden. Man kann den Wind nicht aufhalten. Man kann den Wind auch nicht in eine andere Richtung geben. Man kann nicht irgendwie versuchen, dagegen zu pusten oder sowas. Es ist eine unkontrollierbare, für uns Menschen unkontrollierbare Naturgewalt. Genau dieses Bild gebraucht nun Jesus und sagt, so ist es bei jedem, der wiedergeboren wird. Es ist nicht Menschenkraft, es ist Geisteskraft, die wir nicht manipulieren können, die wir nicht irgendwie selbst in unsere Richtung bewegen können. Es ist Gottes Kraft und ja, mit einer umwerfenden Wirkung. Eine völlige Umwerfung, die der Geist hervorruft. Eine Verwandlung des inneren Menschen, des geistlichen Menschen. Jesus sagt, man hört sein Brausen wohl. Das hat Effekte, das hat ein Resultat. Hier wird etwas sichtbar, eine Veränderung wird spürbar. Aber nicht so, dass der Mensch sagen kann, ich habe den Wind herbeigerufen. Wiedergeburt, sie kommt von Gott. Es ist Gottes lebendig machende Gnade durch den Heiligen Geist, der diese Erneuerung schenkt. Noch ein Vers aus Johannes 5. Johannes 5, Vers 24, haben wir auch in dem ersten Stück schon mal behandelt. Hier spricht Jesus von geistlich Toten. Wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Hier redet Jesus von Toten, die eine Stimme hören. Und das ist recht ungewöhnlich, oder? Normalerweise geschieht das nicht bei Toten, dass sie eine Stimme hören. Doch im Kontext wird klar, hier ist nicht von leiblich Toten die Rede, sondern, davon ist dann im späteren Kontext noch die Rede, sondern hier geht es um geistlich Tote. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo geistlich tote Menschen plötzlich die Stimme Jesu hören und sie leben. Die Stimme des Sohnes Gottes, den Ruf des Evangeliums, Menschen, die geistlich unfähig waren zu hören, die geistlich tot waren durch ihre Sünde, sie fangen plötzlich an zu hören. Und das Bild, das Jesus hier gebraucht, ist mehr als deutlich. Damit ein Toter eine Stimme hören kann, was muss geschehen? Was muss passieren, damit ein Toter eine Stimme hören kann? Nun, er braucht erstmal neues Leben. Egal, ob seine Ohren noch völlig organisch intakt sind, ohne Leben kann er nicht hören. Bevor er hören kann, muss er leben. Er hört nicht erst und bekommt dann Leben. Völlig unlogisch. Und genau das sehen wir dann auch in Johannes 11. Jesus steht am Grab von Lazarus. Lazarus ist schon gestorben. Er ist schon hinter einer Gruft. Und er verrottet schon so langsam. Und jetzt steht Jesus vor dem Grab und sagt: Ruft, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Man wundert sich, war Lazarus doch nicht tot? Wie konnte er denn den Ruf von Jesus hören? Nein, was Jesus getan hat, war, er hat nicht nur gerufen, sondern mit seinem Ruf kam auch eine lebendig machende Kraft. Es war ein Wunder der Totenauferweckung. Und weil Jesus, der, wie er selbst sagt, Leben hat in sich selbst, konnte er Leben geben. Gott hat Leben in sich selbst. Keiner von uns hat Leben in sich selbst. Ein christlicher Apologetiker sagte einmal, jeder kleine Junge kann einen Käfer zertreten. Und alle Wissenschaftler der Welt können ihn nicht wieder zum Leben auferwecken. Der Mensch hat nicht Leben in sich selbst. Der Mensch kann kein Leben geben, das was tot ist. Gott kann es. Und Gott tut es in der Auferweckung von geistlich Toten. Und das tut er durch seinen Geist. Jesus sagt an anderer Stelle, mein Wort ist Geist und ist Leben. Was Jesus spricht, da ist der Geist Gottes mit dabei. Und er ist fähig und kräftig, Leben zu wirken und zu verändern. Und zu dieser Gnade, zu dieser erneuernden Gnade von Gott gehört auch, dass es unwiderstehlich ist. In Johannes 6, Vers 44, da heißt es, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also wieder beginnt Jesus hier mit einer Betonung der menschlichen Unfähigkeit. Niemand kann zu mir kommen. Niemand kann in seiner eigenen Kraft zu mir kommen. Aber Gott zieht. Wenn nicht der Vater ihn zieht. Gott zieht. Er wirkt so, dass Menschen zu Christus kommen. Was ist mit dem Ziehen gemeint? Das Wort Ziehen meint nicht, Gott versucht, den Menschen ein bisschen zu locken. Er gibt irgendwelche Anreize dafür, dass es ja doch durchaus gut sein könnte, zu Jesus zu kommen. Er versucht nicht, ihn zu drängen oder ein bisschen einen Schubser zu geben. Das Wort ziehen, wir finden es in Johannes 21. Dort lesen wir davon, dass Petrus Jesus, den Auferstandenen, am See Tiberias wieder trifft, mit ein paar anderen Jüngern noch. Und dann geht Petrus zurück zum Boot Und da ist ein Netz gefüllt mit Fischen. Sogar die große Anzahl wird genannt, 153 Fische. Ein Netz voller Fische. Und es heißt, dass Petrus es ans Ufer zog. Hier wird genau das gleiche Wort gebraucht. Er zieht dieses volle Netz ans Ufer. Nun, keiner würde auf die Idee kommen, dass Petrus sich hingestellt hat und sagt, komm Netz, komm hier ans Ufer. Ja? Ich helfe dir mal ein bisschen, ich gebe mal so einen kleinen Anstoß. Oh nein, das hätte nicht geklappt. Es hätte auch nicht gereicht, irgendwie den Weg ein bisschen zu ebnen und irgendwie es ein bisschen besser zu machen, den Weg, dass es einfacher ist, nicht so viele Widerstände dazwischen sind. Nein, wir wissen alle, wenn Petrus das Netz zog, dann schleppte er es in seiner eigenen Kraft bis ans Ufer. Und sobald er losgelassen hätte, würde das Netz stehen bleiben. Und so macht es auch der Vater, und zwar durch den Heiligen Geist. Er zieht den Menschen hin zu Christus. Er zieht den Menschen innerlich zu Christus, indem er ihn erneuert. Es ist keine Anregung, es ist kein Stoß, es ist ein souveränes, unwiderstehliches, übernatürliches Ziehen, welches Glauben schafft. So dass der Mensch weiß, ich kann gar nicht anders, als Christus zu erkennen, zu sehen, was er getan hat, darauf zu vertrauen. Wie entsteht Glaube im Menschen? Wie entsteht Glaube im Menschen? Die Bibel sagt, es ist lebendig machendes, gnädiges Wirken Gottes. Das Johannesevangelium spricht eindeutig davon, dass die Wiedergeburt von Gott kommt. Er ist es, der aus geistlich toten Menschen lebendige macht und sie so erneuert, dass sie effektiv und wirksam und unüberwindbar zu Christus gezogen werden und ihn aufnehmen und so Kinder Gottes werden. Nun der zweite Punkt, Gott erneuert völlig. Gott erneuert gnädig war das erste. Es ist Gottes Werk, das in uns Glauben schafft. Gott erneuert völlig ist nun der zweite Punkt, der dazu gehört. Wie wirkt sich denn diese Verwandlung, dieses neue Leben aus? Also, auf der einen Seite haben wir gesehen, wie kommt es dazu, dass aus einer Raupensuppe wieder ein Schmetterling wird? Es ist nicht Raupenkraft, es ist Gotteskraft. Wie kommt es, dass aus einem geistig Toten ein Lebendiger wird? Es ist nicht Menschenkraft, es ist Gotteskraft. Nun aber, wie sieht denn dieses neue Leben aus? Bei einem Schmetterling können wir sehen, die schönen Flügel und die graziöse Art und Weise, wie der Schmetterling fliegt. Der neue Mensch, er glaubt. Das ist das Wesentliche und Wichtige. Johannes 1, Vers 12 haben wir gelesen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Sie glauben an seinen Namen. Sie glauben an all das, was Gott über sich geoffenbart hat. Sie vertrauen Gott. Sie vertrauen Jesus Christus. Glaube ist etwas absolut Übernatürliches. Wir finden es nicht in der geistlich toten Welt. Es ist nichts Angeborenes, es ist nichts Antrainiertes. Es bedeutet, dass wir Anteil an Jesus Christus, an seinem Leben und Sterben haben. Alle, die ihn aufgenommen haben, die haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Durch Glaube allein ist das Rettungswerk Jesu unser. Das Wichtigste also, der wichtigste Unterschied ist, zwischen denen, die Christus nicht aufgenommen haben und denen, die Christus aufgenommen haben, hier ist Glaube. Und Glaube ist das Verbindungsstück, was uns verbindet mit dem Sühnewerk Jesu. Durch Glauben haben wir ewiges Leben, Vergebung der Schuld, Frieden mit Gott und eine lebendige Hoffnung in der Ewigkeit. Doch wie entfaltet sich dieser Glaube? Ein gläubiger Mensch kann geistlich sehen. In Johannes 1, Vers 14, also nur zwei Verse später, heißt es, da schreibt der Apostel Johannes selbst, und das Wort wurde Fleisch, also Jesus wurde Mensch, und er wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er war so verachtet von den Menschen. So viele, sie haben ihn für nichts geachtet. Sie wollten ihn umbringen. Aber der Apostel Johannes, er kann bezeugen, durch den Glauben haben wir etwas gesehen an Jesus Christus. Das war herrlich. Es war nicht von dieser Welt. Es war absolut überragend. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Göttliche Herrlichkeit. Johannes sagt, das durften wir sehen, das durften wir erkennen, das durften wir anschauen. Die geistliche Welt ist für die meisten Menschen unsichtbar. Und ich meine, ich rede jetzt nicht nur irgendwie von Engeln oder Dämonen oder irgendwie sowas, sondern die ganze geistliche Realität ist für geistlich tote Menschen unsichtbar. Und wir halten nur das, was wir sehen können, was wir mit unseren natürlichen Sinnen betasten können, wahrnehmen können, aufnehmen können, für real. Als ich zum Glauben kam, hatte ich das Gefühl, Gott hätte mich aus einem Eimer gezogen. Vorher war mein ganzer Horizont so beschränkt. Ich konnte nur quasi sehen, als hätte ich in einem Eimer oder in einem Fass gesteckt und ich konnte nur 30 Zentimeter weit sehen. Und ich hatte das Gefühl, als ich zum Glauben kam, als hätte Gott mich aus so einem Fass genommen und plötzlich sehe ich, wow, die Welt ist viel größer, als ich jemals gedacht habe. Warum? Weil die geistliche Realität viel herrlicher und weiter und tiefreichender ist, als sich geistlich tote Menschen das überhaupt vorstellen. Und plötzlich macht alles einen ganz anderen Sinn. Auch all das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir hören können, wir können es ganz anders einordnen. Wir bekommen eine neue Weltsicht. Und es ist wichtig zu wissen, die geistliche Realität ist realer als das Natürliche, das wir sehen. Dass wir Menschen vor Gott leben, den wir nicht sehen, ist eine größere Realität als die Tatsache, dass wir hier in einem Gebäude sind, das wir sehen und fühlen können. Die geistliche Realität ist eine realere Realität, wenn man so will, ist eine wichtigere Realität als nur das, was wir mit unseren natürlichen Sinnen betasten und fühlen und sehen können, vor allem, weil wir uns so leicht betrügen lassen. Nun, nur der neues Leben hat, kann geistlich sehen. Und das ist eine enorme Veränderung. Johannes 3, Vers 3, noch einmal, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Wichtigste in diesem Leben kannst du nicht sehen, wenn du nicht wiedergeboren bist. Aber der Umkehrschluss gilt auch. Wenn Gott dir ein neues Leben gibt, dann kannst du das Wichtigste sehen und erkennen, was es gibt. Das Reich Gottes. Du kannst erkennen, es gibt einen Gott, der eine gute, ein Reich hat, der herrscht, der versorgen und schützen kann, der völlige Kontrolle hat über alle Reiche dieser Welt. Es gibt einen Gott, der sein Reich hier in dieser Welt baut und in Herrlichkeit vollenden wird in alle Ewigkeit. Nun, siehst du das? Siehst du das? Es ist ein Anzeichen von neuem Leben. Aber auch hören. Wir haben bei dem Schmetterling gesehen, es werden ganz neue Organe und ganz neue Sinne erschaffen. Und so ist es auch beim Geistlichen. Wir bekommen plötzlich ganz neue Sinne, geistliche Sinne, die wir vorher nicht hatten. Wir lernen geistig zu sehen, wir lernen geistig zu hören. Noch einmal Johannes 5, Vers 25. Wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Natürlich haben die Ungläubigen auch Jesus gehört, als er gepredigt hat im Tempel. Sie haben die Stimme akustisch gehört. Aber sie haben sie nicht so gehört mit geistlichen Sinnen, mit geistlichen Ohren. Sie haben nicht gehört, was der Inhalt, was die Substanz seiner Worte ist. Ich las von einem 3-jährigen Jungen aus North Carolina vor ein paar Jahren. Und er war von Geburt an taub. Er konnte die ganzen 3 Jahre hat er nie etwas hören können. Aber Ärzten war es gelungen, ein ganz besonderes Hörgerät zu entwickeln und bei ihm zu implantieren. Und es wurde aufgezeichnet, als sie das ihm angelegt hatten, der erste Moment, als er zum ersten Mal in seinem Leben etwas hören konnte. Und sein Vater trat zu ihm. Und bisher haben sie nur mit Zeichensprache gesprochen. Und sein Vater, er kommt zu ihm und er spricht mit dieser Zeichensprache und gleichzeitig mit seinen Worten. Und er sagt, ich bin's, dein Vater. Ich liebe dich, mein Junge. Und dieser Junge, er ist völlig begeistert und zum ersten Mal hört er die Stimme seines Vaters. Zum ersten Mal kann er den Klang der Stimme seines Vaters hören, der zu ihm sagt, ich liebe dich. Wenn du die Bibel liest, merkst du nicht auch dieses Wunder, dass du die Stimme des Vaters hören darfst, die zu dir spricht. Nun, ein Ungläubiger kann die Bibel lesen, er kann sie laut lesen und es regt sich nichts, da ist kein geistliches Sinnesorgan, was darauf reagiert. Aber da, wo jemand, der ein neues Leben hat, dieses Wort liest und der Geist macht lebendig und verbindet es innerlich und er leuchtet, Und lässt klingen dieses Wort in unseren Herzen. Da spüren wir, das ist persönlich. Hier spricht mein Vater zu mir. Hier erfahre ich etwas von der Liebe meines himmlischen Vaters zu mir. Nun, das ist noch beeindruckender als das Zeugnis von dem 3-jährigen Jungen. Ist es nicht so? Wir dürfen Gemeinschaft haben mit Gott. Sein Wort spricht zu uns und er hört, wenn wir zu ihm rufen. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hier bei Jesus höre ich die Stimme, der ich vertraue. Und hier, das, was ich höre, dem vertraue ich, er wird mich führen, er wird mich bewahren, er wird mich retten bis zum Ende. Und zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, ich habe einen guten Hirten, dem ich mein ganzes Leben anvertrauen kann. Ich kenne seine Stimme. Petrus, er bezeugt in Johannes 6, Vers 68, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. So viele sind weggegangen, weil sie die Predigt von Jesus zu hart fanden. Und hier gibt es welche, die glauben und sie können sagen, du hast Worte ewigen Lebens. Es waren keine anderen Worte. Es waren dieselben Worte, es waren andere Ohren. Es waren erneuerte Ohren. Geistlich hören. Und geistlich erkennen. Wir haben in Johannes 6 gelesen, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Vers danach, Vers 45, da heißt es, es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Also Jesus beschreibt nun, wie klappt das, wie funktioniert das, dass Menschen gezogen werden? Was ist das Mittel des Ziehens? Es ist eine innere Erkenntnis. Sie werden von Gott gelehrt. Sie werden von Gott gelehrt. Sie hören etwas vom Vater und zum ersten Mal können sie es aufnehmen und verstehen, erkennen, die Wahrheit erkennen und erfassen. Plötzlich werden Zusammenhänge deutlich. Da, wo der Vater spricht, in der Kraft des Geistes und der Geist, er erleuchtet den Verstand und er macht lebendig diese Worte. Da finden wir plötzlich Zusammenhänge, Antworten auf die wichtigsten Fragen unseres Lebens. Es macht wieder alles einen Sinn, was scheinbar vorher töricht und naiv war. Ich erinnere mich noch, als ich wiedergeboren, angefangen habe, die Bibel zu lesen. Und überall habe ich erkannt, hier sind Zusammenhänge, hier es hängt alles zusammen. Und ich habe mich so gefreut über diese Weisheit Gottes, die darin sichtbar wird. Weil plötzlich mein ganzes Leben einen neuen Sinn bekam. Gott lehrt durch seinen Geist. Er zieht, indem er uns belehrt. Indem er uns eine Erkenntnis schenkt. Es ist nicht so, dass er uns irgendwie nur wie Roboter zieht. Er zieht uns allein in seiner eigenen Kraft, aber so, dass er uns durch Erkenntnis der Wahrheit überwindet. Und wir können Christus erkennen. Und das ist das Wichtigste. Johannes 17, Vers 8, in dem hohen priesterlichen Gebet, da sagt Jesus, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Geistig erneuerte Menschen, sie können die Wahrheit, die Lehre von Gott annehmen, wahrhaftig erkennen. Es ist nicht nur irgendwie ein naiver Glaube, ja, ich muss das ja glauben. Nein, es wird angenommen und wahrhaftig erkannt und geglaubt, das heißt vertraut, ganz praktisch. Christliche Lehre ist vernünftig. Sie ist nicht wider alle Vernunft. Christliche Lehre ist vernünftig. Sie ist zwar nicht verständlich für Gottlose, aber völlig vernünftig und logisch, rational und vertrauenswürdig. Und wir können erkennen, wer Christus ist, von Gott gesandt, unser Retter, unsere Sühnung, unser Heil. Und geistlich erneuerte Menschen, sie können lieben, geistlich lieben. Jesus lehrte ja noch in Johannes 3, dass der natürliche Mensch das Gute hasst und das Böse liebt. Es gehört zu dieser Verdorbenheit des Menschen. Doch dann in Johannes 8, wo er davon spricht, dass jeder, der die Sünde tut, ein Sklave der Sünde ist, da sagt er, aber die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht frei zur Liebe. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Erkennungsmerkmal von Schmetterlingen sind schöne farbige Flügel. Das Erkennungsmerkmal von Christen, von Wiedergeborenen, von geistlich erneuerten Menschen ist Liebe in all seiner Farbenpracht. Liebe zu Christus und Liebe zu den Gläubigen. Noch einmal ganz zum Schluss vom hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Die Liebe Gottes ist in den geistlich erneuerten Menschen. Die Bekehrung schenkt ein völlig neues Leben. Wir ernähren uns plötzlich völlig neu, und zwar mit dem Wort Gottes. Wir haben eine ganz neue Kraft zu fliegen durch die innewirkende Kraft des Geistes. Wir können hören, wir können sehen, wir können erkennen, wir können lieben. Es sind ganz neue Sinne. Und Gott, er erneuert gnädig und er erneuert völlig. Ein völlig neues Leben. Nun, was bedeutet das? Ich will einige kurze Anwendungen geben. Die Gnade Gottes ist ja völlig erneuernd. Und wen Gott in seiner Gnade innerlich ruft, der kommt zu Christus. Er wird gezogen zu Christus, unwiderstehlich. Niemand kann sich selbst rühmen. Dennoch ist es sehr wichtig, dass die Bibel uns kein Recht dazu gibt, zu sagen, ach, wenn das so ist, wenn die Bekehrung allein Gottes Werk ist, gut, dann warte ich einfach mal. Ich lehne mich zurück, ich bleibe einfach mal passiv, teilnahmslos. Ich hock mich einfach mal hin und warte darauf, wann Gott dann bereit ist, vielleicht durch seinen Geist mich zu bewegen, mich zu ziehen und mir Glauben zu schenken. Man könnte meinen, ja, wenn es tatsächlich die Lehre der Bibel ist, dass Gott allein zieht, dann können wir uns ja alle zurücklehnen. Die Bibel gibt uns nicht ein einziges Recht dazu. Was sagt die Bibel? Glaubt an das Evangelium. Es ist ein Gebot. Glaubt an Jesus Christus. Es ist ein Gebot. Aber da, wo du glaubst, darfst du aus der ganzen Schrift wissen, es kommt daher, dass Gott gezogen hat. Es kommt daher, Entschuldigung, dass Gott erneuert hat, dass Gott Leben schenkt. Das heißt, wir sollten darum beten, Gott schenke neues Leben. Wir sollten sein Wort lesen. Das ist das Mittel, das er gebraucht, um Leben zu schenken. Und dennoch, wenn du neues Leben erfahren hast, wenn du die Bibel liest und hörst, hier ist das Wort meines Vaters zu mir. Wenn du anfängst zu sehen, die geistliche Realität, dann darfst du wissen, hier hat Gott gewirkt. Hier hat Gott gewirkt. Danke Gott dafür. Danke Gott für ein neues Leben, das er schenkt. Du hast kein Leben in dir selbst. Gott hat es. Und dann, wenn du dieses neue Leben hast, dann tröste dich durch diese Realität. Die Bibel, sie fordert uns häufiger auf, zu prüfen, ob wir wirklich im Glauben stehen. Warum? Weil der Glaube selbst eine ganz große, tröstende Kraft hat. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Schmetterling irgendwann gedacht hat, ach, ich habe keine Lust mehr, auf einer Blüte zu sitzen. Irgendwie der Nektar, das schmeckt mir überhaupt nicht mehr. Ich sehne mich so sehr, wieder eine Raupe zu sein. Und er sucht sich wieder einen Kokon und er wird wieder zur Raupe. Nee, das gibt es nicht in der Natur. Es gibt es auch nicht in der geistlichen Natur. Wenn du erfährst, Gott hat etwas neu gemacht, wirklich neu gemacht. Ich bin nicht mehr derselbe wie zuvor. Ich höre, ich sehe, ich erkenne, ich liebe. Ich bin eine neue Kreatur. Dann vertraue darauf. Gott wird dich erhalten. Wir werden in der nächsten Predigt noch näher darauf eingehen, aber Gott macht aus Schmetterlingen keinen Raupen mehr. Gott macht aus Kindern Gottes keine Kinder des Zorns mehr. Es ist ein übernatürliches, erneuerndes Kraftwirkung, die Gott hier gebraucht hat. Er hat wirklich etwas Neues geschaffen. Er hat nicht nur einen Orden verliehen, er hat nicht nur eine Urkunde überreicht, er hat ein neues Leben geschaffen, was er nicht wieder rückgängig macht. Das ist ein Trost für uns. Da, wo wir wirklich im Glauben stehen, und deswegen ist es so wichtig, dass wir das prüfen, wo wir wirklich im Glauben stehen, da darf es uns ein Trost sein. Dieses Leben bleibt. Und noch eine letzte Anwendung. Wenn du gelernt hast, geistig zu hören, wenn du gelernt hast, auf die Stimme Gottes zu hören, dann verschließe deine Ohren vor Fremden. Jesus, er sagt ganz eindeutig, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Einem Fremden folgen sie nicht. Es gab einmal einen Schotten, einen Mann aus Schottland, und der ist in den Orient gereist und er traf dort einen einheimischen Hirten, der tatsächlich eine Herde hatte. Und dieser Schotte, er war sehr beeindruckt davon, dieser Hirte, er hatte keinen Hund, sondern er hat die Herde einfach nur durch seine Stimme gerufen. Und der Schotte, er kam nun zu dem Hirten und sagte, darf ich auch einmal versuchen? Und er rief die Schafe und die reagierten überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, okay, kannst du mir dein Gewand und deinen Hut geben? Und der Hirte gab ihm sein Gewand und den Hut und er sah von außen erstmal ganz ähnlich aus wie der Hirte. Und auch in diesem neuen Aufzug rief er und kein einziges Schaf reagierte. Sie kannten die Stimme. Vertrauten der Stimme und deswegen hörten sie keiner fremden Stimme. Ist es so mit uns geistlich? Dass da, wo wir der Stimme Gottes in seinem Wort Vertrauen schenken, dass wir lernen, den fremden Stimmen zu misstrauen. Es gibt Menschen, die lassen sich sehr, sehr schnell verunsichern, verwirren, in Zweifel ziehen, durch irgendwelche neuen Erkenntnisse aus der Wissenschaft oder durch irgendwelche neuen Parolen aus der Gesellschaft. Aber es ist wichtig, da wo du gelernt hast, wo Gott sein Werk in dir hatte und du geistlich hören darfst, vertraue dieser Stimme und verschließe deine Ohren vor dem Fremden. Vertraue nicht einer falschen Stimme, einer falschen Lehre, einer falschen Welt. Dazu helfe uns Gott. Amen.